Ja, wie ihr alle wisst, wir befinden uns ja jetzt schon im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und immer wieder lesen wir davon, wie Jesus Christus Wunder tut und wie er auch Menschen zur Umkehr ruft. Und wir sehen auch, dass viele seinem Ruf folgen. Und Lukas überliefert uns dabei Geschichten, bei denen wir sehen, was geschieht, wenn Menschen von ihren falschen Wegen umkehren und ihm dann fröhlichen Herzens nachfolgen. Ich höre diese Geschichten von Lukas sehr gern, denn sie erinnern mich daran, wie liebevoll, wie barmherzig und auch wie gnädig unser Herr ist. Jesus sagte einmal: Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, steht in Matthäus 9, Vers 13. Gerechte zu berufen, sondern nicht Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das war sein Auftrag. Und denselben Auftrag, den hat er den 70 Jüngern gegeben, von denen wir dann schon letzte Woche gehört haben. Der Hauptgrund, warum er sie aussandte, war, dass das Volk Buße tun sollte, dass es zur Umkehr aufgerufen werden sollte. Denn das war sein eigentliches Ziel, wieso er hier auf die Erde gekommen ist. Und in den nächsten Versen heute kommen wir jetzt zu einer Geschichte, wo das nicht so ist, wo die Botschaft keinen guten Boden findet. Wir hören heute von drei Städten, die nicht umgekehrt sind, ja, die gar nicht umkehren wollten. Und Jesus ruft ein Wehe über diese Städte aus. Und das ist auch das Thema für die Predigt heute. Und es ist ein sehr ernstes Thema. Wehe denen, die Gottes Warnungen nicht hören und sie verwerfen. Dieser Predigttext aus Lukas 10, 13 bis 16, es ist in den Kontext eingebettet von der Aussendung und der Rückkehr der 70 Jünger. Sie hatten den Auftrag von Jesus bekommen, Gottes Reich zu verkündigen. Jesus hatte sie losgeschickt und ihnen erklärt, dass sie den Staub von ihren Füßen abschütteln sollten, wenn die Menschen nicht hören wollen und Gott ablehnen. Und er hat auch weiter ausgeführt, das haben wir letzte Woche gehört, dass es Sodom und Gomorra im Gericht besser ergehen würde als diesen drei Städten. Und das unterstreicht die Ernsthaftigkeit, wenn wir Gott ablehnen und was daraus für Konsequenzen resultieren. Ich lese uns den Bibeltext aus Lukas 10, die Verse 13 bis 16. Darum wird es heute gehen. Ich nehme aber nochmal die Verse 10 bis 12 dazu, damit wir nochmal den ganzen Kontext haben. Und da steht: Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht: Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Einfach mal, um zu sehen, von welchen Städten Jesus hier spricht, habe ich die mal auf der Landkarte von Israel gelb eingekringelt. Wir sehen, dass Kapernaum, Chorasin und Bethsaida nahe beieinander lagen am Nordufer des Sees Genezareth, wo Jesus viel gewirkt hat. Wir haben schon ganz viel gehört aus dieser Gegend um den See Genezareth. Und Tyrus und Sidon weiter oben, das waren Heidenstädte. Und von Kapernaum nach Tyros sind es circa 120 Kilometer zum Gehen, was damals circa 2 bis 3 Tagesreisen dauerte. Die drei Städte, von denen Jesus hier spricht, die gibt es heute nicht mehr. Kapernaum, Chorasin und Bethsaida, da finden sich nur noch Ruinen. Diese Städte haben eine jahrhundertealte Kultur und Tradition. Dort lebten Menschen wahrscheinlich so wie du und ich. Aber Jesus sprach ein Wehe über sie und sie sind untergegangen. Wenn wir in die Geschichte sehen, ist das gar nicht so unüblich. Es gab in der Vergangenheit unzählige Städte oder sogar ganze Zivilisationen, die es heute so nicht mehr gibt. Das wirklich Schlimme aber über den drei Städten ist das, was Jesus ihnen hier sagt. Es geht nicht nur darum, dass sie zerstört werden, sondern dass sie vor dem Gericht Gottes nicht bestehen werden. Es wird kein Freispruch für sie geben, sondern sie werden in die Hölle geworfen werden. Und es ist Jesus Christus, der dieses Urteil über sie fällt. Ihm, der den Namen der Gerechte trägt, wird das Gericht vom Vater über die Menschheit übergeben. Das hat Jesus selbst bezeugt in Matthäus 25, ab Vers 31. Da hat er gesagt, doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Und dann in Vers 46, und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Jesus wird sie trennen, wie die Schafe von den Böcken. Das lesen wir in der Geschichte. Aber auch sonst, überall in der Bibel, sehen wir, es wird ein Gericht geben. Nicht nur in den Reden Jesu selber, wo er sagt, dass das Weltgericht kommen wird, sondern auch in der Offenbarung oder im Römerbrief. Aber wir finden es auch im Alten Testament, in den Psalmen. Ich lese nur ein paar Überschriften aus der Lutherbibel, die zusammenfassen, was dort steht. Psalm 58. Gott ist noch Richter auf Erden. Psalm 275 als Überschrift, Gott ist Richter über die Stolzen. Psalm 76, Gott, der furchtbare Richter. Psalm 282, der höchste Richter. Oder Psalm 96, der Schöpfer und Richter aller Welt. Es gibt noch mehr Psalme, die damit überschrieben sind, dass Gott der Richter ist, über allem. Aber wenn wir dann in die Psalme hineinlesen, sehen wir immer wieder, Gott ist gerecht, wenn er über die Sünde richtet. Ich mache den Beamer aus, damit es nicht noch wärmer wird hier drin. Wir haben also gehört, Gott ist gerecht. Gott muss Sünde richten. Aber gleichzeitig, und das lesen wir auch immer wieder und das gibt uns Hoffnung, lesen wir, dass er nicht möchte, dass die Menschen verloren gehen. Paulus schreibt das seinem Schüler Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb wurde der Sohn Gottes Mensch. Deshalb nahm er die Knechtsgestalt an und wurde Fleisch, wie die Bibel es sagt. Jesus Christus hatte einen Rettungsauftrag vom Vater und dieser Auftrag hieß, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4. Und dieser Vers beschreibt genau, was Jesus hier auf der Erde gemacht hat. Wir haben im Lukas-Evangelium jetzt schon so viel davon gehört. Jesus hat schon so viel darüber gelehrt. Um was ging es dabei immer? Natürlich hatte sein irdisches Leben ein Ziel, nämlich das Kreuz. Aber bevor er auf Golgatha die Möglichkeit zur Rechtfertigung vor Gott geschenkt hat, gab es eine Botschaft. Kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Wir wissen, dass Jesus das 3 Jahre predigte, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Seine Botschaft, die er dem Volk verkündigt hat, war ganz klar. Und wir müssen verstehen, dass der Ruf zur Umkehr, zur Buße, das war der wesentliche Inhalt seiner Lehren. Jesus wollte einfach durch alles, was er sagte und auch was er tat, Menschen dazu bringen, dass sie zur Buße kommen, zur Umkehr. Er wollte ihnen klar machen, dass sie es im Leben nie schaffen würden, das Gesetz zu halten und dadurch unter das Gericht Gottes kommen werden. Der Dienst Jesu Christi trat mit der Aussendung der 70 in eine neue Phase. Und er beginnt hier die Städte zu tadeln, in die er seine Jünger sendet, weil sie nicht auf seine Botschaft reagieren. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis Lukas 10, hat Jesus gepredigt, dass die Menschen umkehren und ja, ins Reich Gottes kommen sollen. Aber jetzt, wo die Menschen seine Worte immer mehr ignorieren, jetzt spricht er Gericht über diese Städte aus. Diesmal sind seine Worte nicht so sanft und liebevoll, wie wir es von ihm eigentlich gewohnt sind. Es sind sehr harte Worte. Es ist aber einfach wichtig zu wissen, dass diese Weherufe nicht aus böser Absicht gekommen sind. Wir müssen verstehen, dass Jesus so reagieren musste. Wir können den Textabschnitt besser verstehen, wenn wir uns vor Augen führen, was bisher in Kapernaum und in der Umgebung passiert ist. Wir wissen, von Beginn an seines Wirkens folgte Jesus eine große Volksmenge nach. Das lesen wir immer wieder. Sie suchten bei ihm nach Hoffnung. Andere suchten nach Heilung. Wieder andere waren durch seine großen Reden angezogen. Und dann haben wir noch die vielen Wunder, die er in dieser Gegend von Kapernaum am Nordufer des Sees Genezareth tat. Wir haben gehört, dass sich alle Menschen über ihn wunderten und sich fragten, wer ist dieser, der solche Dinge tun kann? Wir haben gesehen, dass sie Jesus lobten und auch spürten, da geht etwas vor sich in Kapernaum. Wir haben auch gelesen, dass manche in ihm den Messias sahen, aber einen Messias, der sie vom Joch der Römer befreien sollte und Israel wieder groß machen würde unter den Menschen. Und dabei war das Problem, dass das Volk seine eigenen Vorstellungen hatten. Sie wollte einen Retter, der ihnen passt. Sie wollten einen Retter, der nach ihren Vorstellungen ist, der in ihr System, ihr Lebensbild und ihre Welt hineinpasst. Sie wollten einen Retter, der einfach ihre Bedürfnisse befriedigt. Und bisher war Jesus für viele dieser Retter. Aber Jesus weiß, dass sein eigenes Volk ihn letztendlich ablehnen wird. Am Anfang, wenn wir Lukas lesen, da sehen wir, dass große Freude ist und Aufbruch. Aber am Ende werden sie über ihn sagen, nein, diesen Gotteslästerer, den wollen wir nicht. Der kann nicht der Messias sein. Und wir sehen in den Evangelien, es wird wenig bis keine Buße geben, keine Umkehr im Volk. Und wie reagiert Jesus darauf? Es zerreißt ihm das Herz. In Matthäus 9, Vers 35 und 36 können wir das lesen. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Paulus fühlt diesen Schmerz genauso, aber er beschreibt ihn noch tiefer. Im Römerbrief 9, die Verse 2 bis 5, da schreibt er über sein Volk: Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Und jetzt sagt er was Jesus getan hat. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Jesus sieht das Volk Israel, er sieht die Menschen, die in die Irre gehen. Und er sieht sie mit einem Herzen voller Liebe. Er fühlt Mitleid und Erbarmen für sie. Er schaut auf sein Volk und es tut ihm weh, weil es nicht umkehrt, weil es keine Buße tut. Es schmerzt ihn, den gerechten Richter, der so viel unter dem Volk gewirkt hat. Es schmerzt ihn, dass er keinen Glauben bei ihnen findet und dass er sie deshalb richten muss. Und das ist der Grund, warum er diese Weheworte über sein Volk spricht. Er spricht sie sicher nicht gerne, das müssen wir wissen, aber er muss es tun. Ich möchte den Text über diese drei Städte gerne nochmal lesen, aber diesmal aus der Neues Leben Übersetzung. Welche Schrecken erwarten euch, Chorasin und Bethsaida? Denn wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Tyrus und Sidon geschehen werden, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Ja, Tyrus und Sidon werden am Tag des Gerichts immer noch besser dastehen als ihr und ihr Bewohner von Kapernaum. Ob ihr wohl an diesem Tag in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter ins Reich der Toten geworfen. Dann sagt er zu den Jüngern, wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Chorasin, Bethsaida und Kapernaum. Drei Städte am Nordufer des Sees. Es sind Nachbarstädte und wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus viel gewirkt hat dort. Dort sind die meisten Wunder geschehen. Hier hat er vollmächtig gearbeitet. Aber es ist keine Buße geschehen und gleichzeitig trifft er auf Heiden, bei denen er einen großen, ja sogar erstaunlichen Glauben sieht. Schauen wir uns mal zuerst Chorasim an. Was wissen wir von dieser Stadt? Gar nichts. Die Bibel berichtet uns außer an dieser Stelle nichts. Und doch spricht Jesus hier davon, dass dort mächtige Wunder durch ihn geschehen sind. Er nennt diese Stadt sogar noch vor Bethsaida. Was ist dort also geschehen? Es gibt eine Antwort in Johannes 20, Vers 30. Da steht, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Und in Johannes 21, Vers 25 steht, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Also vieles, was Jesus getan hat, haben uns die Evangelisten gar nicht aufgeschrieben. Aber Jesus selbst bezeugt hier, dass viele in Chorasim die Botschaft vom Reich Gottes gehört haben. Schauen wir uns Bethsaida an, die zweite Stadt, die er nennt. Was ist dort geschehen? Zum einen lesen wir in Johannes 1, ab Vers 44, dass die Apostel Petrus, Andreas und Philippus von dort kamen. Sie waren Einwohner von Bethsaida. Dort erging auch der Ruf an sie. Jesus hat also dort gepredigt. Jesus hat in Bethsaida auch einen Blinden geheilt. Das finden wir in Markus 8, Vers 22. Da steht, in Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Und Jesus heilte ihn. Aber mehr wissen wir von Bethsaida auch nicht. Die meisten Wunder sind von der dritten Stadt dokumentiert, von Kapernaum. Jesus trieb dort einen Dämon aus, einen Mann. Jesus trieb dort einen Dämon aus einem Mann in der Synagoge aus. Jesus heilte die Schwiegermutter von Petrus, die an dem hohen Fieber litt. Bei Sonnenuntergang, lesen wir, kamen die Menschen von überall her und brachten ihre Kranken zum Haus von Petrus. Jesus legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle. Lukas 4, Vers 40. Petrus ist also nach Kapernaum umgezogen. Er hatte eine Frau. Die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten in Kapernaum, lesen wir. Die wundersame Brotvermehrung geschah ebenfalls in Kapernaum, auf dem Berg der Seligpreisungen. Und trotzdem sagt Jesus ein Wehewort über Kapernaum in Vers 15. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Er hat dort so viele Wunder getan, unter seinem Volk, aber sie wollten nicht an ihm glauben. Aber es gibt immer Hoffnung. Und es gab auch in Kapernaum Glauben. Zwar nicht in der ganzen Stadt, aber ausgerechnet ein Heide glaubte an ihn. Ich habe es gerade schon erwähnt, der Hauptmann von Kapernaum. Haben wir in Lukas 7 schon die Predigt darüber gehört. Und Jesus war so sehr von dem Mann beeindruckt, dass er sprach. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte: Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Lukas 7, Vers 9. Und in der Parallelstelle in Matthäus sagt er noch was dazu, was Lukas uns jetzt nicht überliefert, aber das genau dieses Wehewort über Kapernaum unterstützt. Das steht in Matthäus 8, ab Vers 11. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, und damit meint er die Israeliten, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Genau denselben Text über Kapernaum, aber noch die Verse 11 und 12 dazu. Was sind das für harte Worte für die Juden, die ihn hören, denen es aber nicht durchs Herz dringt? Er sagt selbst, dass er an Glauben, wie dieser heidnische Hauptmann hatte, in ganz Israel nicht gefunden hat. Ich frage euch, wo ist der Glaube in Israel? Wo ist er? Das war doch das Hauptproblem. Jesus hat gepredigt, damit sie umkehren, damit sie merken, ich bin hoffnungslos verloren. Ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus. Ich brauche einen, der für mich die Gerechtigkeit vor Gott erfüllt. Ich kann es nicht selbst. Kehrt um. Kehrt zurück von euren bösen Wegen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Das war damals die Botschaft und das ist auch noch heute die Botschaft. Glaubt an ihn. Glaubt doch an das Evangelium. Jesus hat eine längere Zeit in Kapernaum gewohnt. Er hat dort die Bergpredigt gehalten. Wie viel ist dort passiert? Wie viel hat dort stattgefunden? Es war das Zentrum seines Dienstes, bevor er dann Richtung Jerusalem gegangen ist. Da hat sich extrem viel abgespielt. Und jetzt, ja, jetzt kommt das Resümee. In Vers 15. Was sagt er über seine Heimatstadt? Denkt ihr, weil all das, all die Wunder, all die Predigten, nur weil die bei euch geschehen sind, dass ihr am Tag des Gerichtes in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr ins Reich der Toten geworfen. Das war sein schlimmes Urteil. Und Jesus bezieht sich in diesem Vers auf eine ähnliche Stelle in Jesaja 14. Ab Vers 12. Die Worte klingen echt ähnlich. Hört mal genau hin. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Jesaja schreibt hier über den König von Babel. Er war der damalige Weltherrscher über ein riesiges Reich. Er hat über alles geherrscht und die Bibel sagt auch über ihn, dass keiner größer war als er. Ja, er ist sehr erhöht worden. Aber was hat er dann getan? Er ist hingegangen und hat gesagt, ich will noch höher werden. Ich will über alles erhöht werden. So ist der Mensch. Wenn man dazu jetzt noch Jesaja 28 liest, dann kommen viele Bibelausleger zum Schluss, dass hier nicht nur von dem König von Babel die Rede ist, sondern auch vom Satan selbst. Er hatte eine so hohe, privilegierte Stellung, aber er wollte mehr. Er war nicht zufrieden mit dem, was ihm gegeben wurde, und deshalb wurde er herabgestoßen, weil er sich über Gott erhöhen wollte. Und wenn wir das als Hintergrundwissen jetzt haben und über Kapernaum nachdenken, dann verstehen wir vielleicht Jesu Worte und sein Gerichtsurteil in Vers 15 besser. Diese Stadt, die war sehr privilegiert. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hätte überall auf der Welt wohnen können und wirken. Aber er hat Kapernaum gewählt. Kapernaum, dieser kleine Ort, total unbedeutend, am See Genezareth. Was hatten sie für ein großes Vorrecht, ihn zu sehen, ihn unter sich zu haben, ihn zu hören, seine Wunder zu sehen. Es waren Machtbeweise Gottes, Wunder des Sohnes Gottes. Und vielleicht war das genau der Grund, dass Jesus über sie das Urteil sprechen muss, weil es hat sie stolz gemacht. Und sie haben angefangen, höher von sich zu denken, als es ihnen gebührt. Vielleicht waren Gedanken da, wie Kapernaum wird jetzt bald Jerusalem ablösen. Hier spielt die Musik. Hier wird das neue Königreich Gottes aufgerichtet werden. Jesus ist unter uns, er kann Wunder tun. Er wird auf die Römer von ihrem Thron stoßen. Aber sie haben nicht erkannt, was Jesus unter ihnen gepredigt hat. Und sie haben dieses geistliche Vorrecht, das sie hatten, auch nicht geschätzt. Ich denke, das war der entscheidende Punkt. Drei ganz normale Städte mit braven Bürgern. Keine Städte wie Ninive oder Sodom oder Gomorra. Die hättest du lieber nicht besucht. Sie waren voller Kriminalität und Gottlosigkeit, berichtet uns die Bibel. Aber über diese drei Städte heute, da lesen wir überhaupt nicht davon, dass sie extrem gottlos oder ungerecht waren. Und sie haben auch Jesus anerkannt. Die Wunder, die er dort getan hat, haben sie gelobt. Sie haben nicht gesagt, Jesus, wir wollen dich hier nicht, wir wollen die Wunder nicht. Im Gegenteil, er wurde sogar immer wieder gebeten, ihre Kranken zu heilen und auch unter ihnen diese Wunder zu tun. Sie schätzten diese irdischen Segnungen, die mit dem Dienst Jesu verbunden waren. Sie wollten gerne seine Predigten hören. Er hat wunderbar geredet. Er war in ihren Augen auch sehr begabt. Aber wisst ihr, was ihnen gefehlt hat? Ihnen hat die Erkenntnis gefehlt, dass sie Sünder sind. Dass sie und ihr Leben sich eigentlich in einer extremen Notsituation befinden. Und dass Jesus gekommen ist, um sie aus dieser Sündennot herauszuretten. Sie fanden Jesus klasse. Deswegen sind sie ihm gefolgt. Aber wenn es persönlich wurde, wenn es um das Thema Buße und Glaube ging, haben sie gesagt, danke, Jesus, ein andermal gerne wieder. Wenn es zu weit ging, wenn es an ihnen zu nah herangekommen ist, sagten sie, Jesus, es ist schön mit dir, aber bitte nicht zu nah, nicht zu konkret in meinem Leben. Und viele Menschen, denen wir begegnen, denen wir das Evangelium weitergeben, die hören so gern von einem liebenden Gott, aber sie hören einfach nicht gern, dass auch sie vor den Richterthron Christi treten müssen, dass sie Sünder sind und dass eine Sünde reicht, dass wir von ihm getrennt sind. Menschen lehnen Jesus ab, wenn es ums Wesentliche geht. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Kommen wir zu diesen beiden Städten, Tyrus und Sidon. Das waren zwei große Hafenstädte am Mittelmeer. Und wir wissen, was in Hafenstädten alles so los ist. Da ist Handel, da kommen Menschen, da gehen Menschen. Denkt an Hamburg, an die Reeperbahn. Was ist da alles los in solchen Hafenstädten? Und für die Juden waren das gottlose Heidenstädte. Sie haben verächtlich auf diese Städte herabgeblickt. Und jetzt stellt Jesus einen Vergleich dar mit diesen in den Augen der Juden gottlosen Städten und sagt, wenn Tyrus und Sidon in der gleichen Situation gewesen wären wie ihr, sie wären schon längst umgekehrt. Wie viele Wunder hätte es dort gebraucht? Nicht so viele wie in der Gegend von Kapernaum. Tyrus und Sidon hätten längst Buße getan, sagt Jesus. Wie wäre Ihre Reaktion auf Jesus gewesen? Woher kennen wir Tyrus und Sidon aus der Bibel? In Markus 7, ab Vers 24, lesen wir von dieser Gegend. Da steht, und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Jesus trifft dort in Tyrus auf eine griechische Frau und sie hat schon von ihm gehört und sie entdeckt ihn und bittet ihn um Heilung für ihre Tochter. Und er antwortet ihr, dass es nicht recht ist, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Das war hart für die Frau, oder? Er hat sie mit dem Hund verglichen. Aber die Frau war klug und sie hat ihm entgegnet, ja Herr, und doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrumen der Kinder. Jesus ist erstaunt und beeindruckt von ihrem Glauben und auch von ihrer Demut und er heilt ihre Tochter. Und in Vers 14 sagt er, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Wenn solche Dinge hier in Tyrus und Sidon geschehen, dann muss er Gott sein. Er muss der Retter sein. Dann müssen wir umkehren von unseren bösen Wegen. Wie damals in Ninive wäre ihnen bewusst geworden, wir haben ein Problem, wir müssen unser Leben ändern. Und Jesus sagt auch, welche Zeichen der Buße in Tyrus und Sidon mit einhergegangen wären, wenn er dort so gewirkt hätte wie in Kapernaum. Denn damals, wenn man tief betroffen war von seiner Schuld, dann hat man sich als äußeres Zeichen mit einem Sacktuch bekleidet. Man hat Asche auf sein Haupt gestreut oder sich sogar in die Asche gesetzt, um einfach diese Trauer über die eigene Schuld, über die eigene Sünde zum Ausdruck zu bringen. Es war ein Zeichen nach außen, dass man extrem betroffen ist und erschüttert. Und mich hat es einfach an die Geschichte von Ninive erinnert, was Jesus hier sagt. Und deshalb hat uns Enrico auch in der Einleitung Jona 3 gelesen. Als Jona in diese gottlose, böse Stadt geht und dort predigt und einfach nur sagt, noch 40 Tage und Ninive wird vom Herrn zerstört. Was ist da passiert? Das bevorstehende Gericht wurde ihnen plötzlich ganz klar. Und der König, sogar der König von Ninive, stieg von seinem Thron, legte seinen prächtigen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche und ließ als Befehl ausrufen und sagen, ruf das ganze Volk dazu auf, Buße zu tun und umzukehren. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und sie kehren um. Und es ist tatsächlich geschehen. Die Bußpredigt hat gewirkt. Bisher war es für euch als Zuhörer heute Morgen noch ganz bequem, glaube ich. Ihr habt die Weherufe von Jesus gehört und seht vielleicht jetzt auch langsam wie Jesus, dass diese Städte Gericht verdient haben. Aber jetzt im Vers 16, jetzt wird es persönlich, jetzt geht es um dich und mich. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Vergesst nicht, das steht in dem Kontext zur Aussendung der Jünger. Wir alle, ihr und ich, wir sind aufgerufen, die gute Botschaft nach außen zu tragen. Und wenn wir hier diesen Text lesen, auch die Verse 10 bis 12, wenn es darum geht, dass wir den Staub von unseren Füßen schütteln sollen, wenn Menschen das Evangelium wirklich ablehnen, immer und immer wieder, dann ist ihr Herz verstockt. Dann müssen wir aufhören, dann müssen wir weiterziehen und es anderen sagen und für diese Menschen beten, dass Gott doch noch ihr Herz ergreift und sie umkehren. Jesus betont hier, dass die 70 Jünger in seinem Auftrag handeln. Und wenn die Menschen auf diese Worte hören, die auch ihr weitergebt, dann ist es so, als hörten sie auf Jesus selbst. Es ist seine Botschaft. Wenn die Jünger aber wegen der Botschaft, die sie bringen, verachtet werden, dann passiert was Schlimmes, denn nicht ihr werdet verachtet, sondern Jesus und der Vater selbst wird verachtet. Das bringen die Menschen zum Ausdruck, wenn sie nicht umkehren, wenn sie das Evangelium ablehnen. Und ich muss dich heute Morgen ganz persönlich fragen, wie ist das bei dir? Kommst du gern hierher, weil dich Jesus so wie die Menschen damals fasziniert? Aber jedes Mal, wenn dich der Ruf zur Umkehr trifft, dass du so reagierst wie die Menschen in den drei Städten? Wir tun uns so schwer damit zuzugeben, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, weil wir irgendwie immer noch was Gutes an uns sehen. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, da gibt es vielleicht ganz viel Gutes. Aber das ist der größte Fehler, den wir Menschen machen und auch die größte Sünde, die wir tun können, dass wir uns mit anderen vergleichen und sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Vergleich dich mit Gott, dem Reinigen, dem Reinen, dem Heiligen. Und im Hebräerbrief werden wir davor gewarnt, uns mit Menschen zu vergleichen. Hebräer Kapitel 2, Vers 1, da steht, deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Wunder hörten, und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. Wenn wir Gottes Angebot zur Rettung ablehnen und sagen, ich brauche das nicht, wie schlimm wird das Gericht sein, das uns dann trifft? Wenn wir Jesu Angebot ablehnen, bekommen wir das maximal Schlechteste, was uns treffen kann. Wenn wir aber die gute Botschaft annehmen, dann kriegen wir das Allerbeste, was man überhaupt nur auf der Welt bekommen kann. Es gibt nur einen Weg zum Vaterhaus, zum Vater im Himmel. Und das ist durch Jesus Christus selbst. Jesus sagt es von sich in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Anspruch des alleinigen Gottes. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es geht nur über Jesus Christus. Das ist dieser schmale Weg. Und Jesus erwartet von uns, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Der breite Weg, der Weg, der ins Verderben und letztendlich in die Hölle führt, ist oft bequem. Und die Menschen, die darauf gehen und Jesus ablehnen, die denken, ihr Weg ist doch auch gut. Und der liebende Gott wird schon gnädig mit ihnen sein. Aber das ist ein Trugschluss. Und deshalb müssen wir diese Weherufe Jesu aus unserem heutigen Text so ernst nehmen. Jesus sagt, wenn jemand Gottes Wort hört und die rettende Botschaft ablehnt, dann lehnt er Jesus ab und somit auch Gott selbst, der ihn gesandt hat. Es ist einfach wichtig, dass wir das, was Gott uns in seinem Wort zeigt, ernst nehmen und so leben, wie er es will. Gott will, dass wir ein heiliges und gerechtes Leben führen, was ihm die Ehre gibt. Wir werden immer wieder im Wort Gottes dazu aufgerufen, in der Heiligung zuzunehmen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Ja, wir haben einen Gott, der gerne segnet und Gutes tut. Aber wir haben auch einen Gott, der ungehorsam bestraft. Das ist der zweite Teil der Wahrheit. Er muss es tun, weil er ist heilig, vollkommen und gerecht. Und wir finden im Neuen Testament in über 80 Textpassagen auch Warnungen an uns Gläubige, dass wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren, was wir in Jesus haben. Und wir sollen die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Paulus beschreibt unser Christenleben mit der Rennbahn in 1. Korinther 9. Wir müssen laufen und kämpfen. Und er beschreibt auch, wie wir laufen sollen, damit wir den Siegeskranz erhalten. Beständig auf das Ziel zu, es im Auge behalten. Die abschließende Frage für uns alle heute Morgen ist, wie können wir das schaffen? Wie schaffen wir das? Die Wahrheit ist, wir können es nicht schaffen. Wir haben aber einen, der zu Rechten des Vaters sitzt, Jesus Christus selbst, unseren Fürsprecher. Und er betet für uns, damit unser Glaube nicht aufhört. Wir haben auch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, mit dem wir versiegelt worden sind. Er will und er soll auch unser Beistand sein. Und er ist es auch, das spüren wir doch tagtäglich. Von ihm bekommen wir die Kraft, seine Zeugen zu sein. Gott richtet die Sünde. Aber er tut es nicht zweimal. Entweder hat Jesus Christus das Strafgericht Gottes für dich auf Golgatha getragen, oder du wirst es selbst eines Tages vor dem Thron Gottes tun müssen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, mehr nicht. Amen. Amen.